Der Herr ist immer noch der gleiche. Weil unser Predigtext, wir haben ja heute 4 Kapitel vor uns von der Offenbarung, und unser Predigtext fängt an mit einem uralten Lied. Und zwar ist es ein Lied, das Mose schon hat gesungen hat, das Volk ist durch das Rote Meer gezogen. Nachdem sie sind gerettet worden von den Ägyptern, haben sie ein Lied angestimmt. Gross und wunderbar, Herr, sind deine Werke. Mächtig bist du. Wir haben es vorher gesungen. Wir haben es vorher miteinander gesungen. Und es ist das Lied, das wir im 2. Mose das erste Mal haben und das der Mose im 5. Mose nochmal aufnimmt, bevor er dann sein Amt am Josua übergibt und das Volk über den Jordan ins gelobte Land hineinzieht. Dort nochmal haben sie so einen Anbetungsmoment, das Volk, wo der Mose wieder das Lied anstimmt. Gross und wunderbar sind deine Werke, Herr. Du bist immer noch der gleiche wie am Anfang von diesen 40 Jahren, wo wir in die Wüste sind aufgebrochen. Bist du auch jetzt der gleiche, wo wir die 40 Jahre abschliessen und ein neues Zeitalter anfangen, nämlich das, wo wir das gelobte Land einnehmen. Und jetzt da im 15. Kapitel von der Offenbarung wird genau das Lied nochmal aufgenommen. Gross und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König von allen Völkern. Wer soll sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen? Heißt es da in meiner Untersetzung. Übersetzung. Wer soll deinen Namen nicht anbeten? Du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und werden ihre Knie beugen vor dir, werden niederfallen und dich anbeten. Weil gross sind deine Werke und gerecht ist dein Handeln und für alle sichtbar. Das ist da mitten drin. Und ich bin überzeugt, das ist eine ganz zentrale Stelle in der Offenbarung. Die Anbetungsteile von der Offenbarung, die sind ganz wichtig. Dort, wo die Überwinderschar, die Geretteten, die Erlösten, die Kinder Gottes, die, die vor dem Thron sind, die Ältesten, dort, wo die arbeiten, wo wir dürfen so einen Einblick haben über das, was ist im Himmel. Das sind die wirklich wichtigen Teile von der Offenbarung für uns. Weil wir sind Kind Gottes. Wir wollen Überwinder sein, oder? Oder wir wollen Überwinder sein. Wollen wir Überwinder sein? Ja. Wir sind gerettet. Die sind gerettet. Sind erlöst. Sind versöhnt. Dann gehört ihr da dazu und singt mit. Und das ist Wahrheit. In der Bibel, dort steht es geschrieben. Und wenn etwas in der Bibel geschrieben steht, dann ist es wahr. Weil unser Gott ist es so. Er ist immer noch haargenau der gleiche wie bei der Erschaffung der Welt. Er ist immer noch ganz genau der gleiche, wie wo der Mose das allererste Mal das Lied hat angestimmt. Und wir singen das immer noch. Das sind Sachen, die mich berühren. Das sind Sachen, die die Kraft vom Heiligen Geist genauso zeigen, wie wenn er uns körperlich heilt. Nur fährt uns das meistens ein bisschen mehr ein, weil man es spürt wie verrückt, oder? Aber das ist ein riesen Wunder. Und wir haben da den Einschub, die vor jetzt, der dritte und letzte Teil, so richtig anrollt, das Gericht, es heisst so, im Vollmaß, ins volle Maß kommt. Wir haben einen ersten Teil gehabt von Plagen, wo die Reiter sind gekommen, dann einen zweiten bei diesen 7 Siegeln. Und jetzt stehen wir eigentlich immer noch bei dem 7. Siegel. Das, was jetzt passiert, ist immer noch, passiert immer noch im Rahmen von dem siebten Siegel. Bis jetzt haben wir ein paar Kapitel so Einschub gehabt, wo wir, wisst ihr, so wie beim Fernsehen, oder? Jetzt schalten wir zu unserem Sonderkorrespondent auf Jerusalem und dann schalten wir zum Sonderkorrespondent auf Washington und dann schalten wir, und es passiert alles gleichzeitig an verschiedenen Orten. Und die Kapitel, die wir jetzt zwischen ihnen angeschaut haben, ist genau das. Was passiert in Israel? Was passiert mit dem Volk Gottes? Was passiert auf dem Resten? Was macht der Find in dieser Zeit? Das, die ganze Sache mit dem Tier und dem Drachen und dem Prophet, das ist einfach so ein Blick. Und was macht der Find in dieser Zeit? Und jetzt gehen wir zurück und wir schauen wieder, was passiert im Himmel in dieser Zeit. Und dort wird gesungen. Die Bibel ist so eine Einheit. Das geht wie ein, der Heilsplan Gottes geht wie ein roter Faden von der ersten bis zu der letzten Seite durch. Was Gott sich am Anfang vornimmt, das bringt er zu Ende. Und jetzt sind wir beim Ende. Und jetzt innerhalb von dem siebten Siegel, jetzt kommen sieben Schalen mit Gottes Zorn. Ich finde das sehr ein eindrückliches Bild. Es kommen sieben Engel, könnt ihr euch das vorstellen, sieben Engel. Und jeder hat eine Schale, gefüllt mit Gottes Zorn. Also es ist furchtbar. So eine Schale. Ich sehe das so vor mir, wie das dampft und brodelt. Also Wut. Und Gott hat auch Zorn. Nicht den Zorn, der zur Sünde führt, wie unsere Wut meistens. Wir sind ja... Wir lassen uns dann oft vom Zorn verleiten. Gottes Zorn ist ein heiliger Zorn. Gottes Zorn ist ein gerechter Zorn. Gottes Zorn stellt die Ordnung wieder her, die aus der Fuge ist geraten. Und ich glaube, da muss ich gar nicht viel erklären. Ich habe mir so überlegt, soll ich wirklich eintauchen in das? Soll ich mir das wirklich vorstellen? Wir werden es dann nachher sehen, wenn wir noch über die Hure Babylon reden, da über das Babylon. Ich glaube, wir müssen da gar nicht zu fest eintauchen. Wir müssen doch nur umschauen. Und wir sehen doch, wie die Welt aus den Fugen ist geraten. Und dann wird es einfach noch schlimmer sein. Und Gott stellt Ordnung wieder her. Das ist Gottes Art von Gerechtigkeit. Er stellt seine Ordnung wieder her. Die Schöpfungsordnung, wie er sie hat geplant. Und dann kommt die erste Schale. Alle, die das Zeichen vom Tier haben, das wir letzten Sonntag gesehen haben, alle, die sich eingelassen haben auf das Tier und auf den Drachen und auf seinen Prophet, alle die werden ein Geschwür bekommen. Und wer nur schon mal so ein Ekzem hatte, weiss, wie mühsam das ist. Gürtelrosen, Schuppenflechten, Neurodermitis. Mühsam. Aber das wird etwas anderes sein. Das wird furchtbar sein. Die Leute werden sich kratzen. Wie verrückt. Und zwar alle. Keine Ahnung, was da genau gemeint ist. Aber den Leuten wird es nicht mehr wohl sein. Es wird ihnen nicht mehr wohl sein in ihrer Haut. Ob es das effektiv etwas auf der Haut ist, ein Geschwür, oder ob das im übertragenen Sinn gemeint ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber den Leuten wird es nicht mehr wohl sein in ihrer Haut, und zwar vom Ströbsten. Dann kommt die zweite Zornschale, die ausgegossen wird über die Erde. Und das wird das Meer in Blut verwandeln. Und auch da kann ich euch nicht sagen, ist das wirklich wortwörtlich gemeint? Oder es gibt so rote Algen, die den ganzen Sauerstoff aus dem Wasser nehmen. Ist das gemeint, dass die sich so unaufhaltsam ausbreitet, biologisch? Oder ist es auch im übertragenen Sinn gemeint? Dann kommen wir dann ins Reich von der wildesten Theorien. Es gibt Leute, die sagen, da sind Wirtschaftssysteme gemeint. Dass das ganze Wirtschaftssystem aus der Fuge geht. Ich weiß das auch nicht. Auf jeden Fall wird Leben zerstört. Leben wird zerstört. Dann kommt die dritte Zornschale, die ausgegossen wird. Und die betrifft Flüsse und Quellen, also süße Wasser. Zuerst salzige Wasser und jetzt kommt süße Wasser. Auch das wird zu Blut verwandelt. Und ob jetzt da wirklich das Trinkwasser gemeint wird, das nicht mehr geniessbar ist, oder ob auch das im übertragenen Sinn gemeint ist, kann ich euch auch nicht wirklich sagen. Das werden wir müssen abwarten. Aber was sicher ist, ist, da wird Lebensquelle wird zerstört werden. Weil Quelle, süßes Wasser, ist die Grundlage vom Leben auf dieser Erde. Nur wo es Wasser hat, kann auch Leben entstehen. Und Flüsse und Quellen, die breiten sich aus. Das ist so ein System von ganz feinen Wasseradern, die dann immer breiter werden. Das geht so in Detail hinein. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass da wirklich gemeint ist, dass das Böse, das Blut, steht immer für den Tod. Es ist Blut, wie von einem toten Tier steht. Es steht für den Tod. Dass eben der Tod Einzug haltet, bis in die tiefste Seele runter. Das kann auch so gemeint sein. Also, dass nicht wirklich das Wasser zu Blut wird, sondern dass so das, was unsere Seele nährt, das, was uns Menschen einen Boden gibt zum Leben drauf, dass das so destruktiv wird. Dass wir einander nicht mehr dienen zum Leben, sondern dass wir nur noch einander kaputt machen. Dann kommt die vierte Zornschale und das betrifft die Sonne. Die Sonne fängt viel stärker an zu brennen und die Menschen verbrennen an der Haut. Also hat Sonnenbrand. So steht das da. Die Sonne kann aber auch stehen, und ich sage immer, ich weiß nicht, was jetzt wirklich ist, aber die Sonne kann auch stehen für Mächtige. Wenn die Sonne in der Bibel gemeint ist, ist oft einfach auch Symbol für Mächtig, für die Macht. Für die herrschen. Für einen König oder einfach für den Höchsten. Und es kann sein, dass plötzlich das Tier, das da herrscht, der Drache, der da herrscht, sich eben wendet gegen die Menschen. Und es nicht mehr schön ist. Am Anfang hat man das Tier ja verehrt. Und hat Freude. Und betet sogar an. Und es kann so gemeint sein, dass das plötzlich sein wahres Gesicht zeigt und die Menschen nicht mehr schön findet, in seinem Licht zu leben. Sondern dass es jetzt umschlägt und unangenehm wird, anfängt zu brennen. Anfängt weh zu tun. Sein wahres Gesicht zeigt. Und dann kommt die Zornschale, die sechste. Und das ist ganz komisch, wenn ihr sie in der Bibel lest. Die wird über den Euphrat ausgeleert und nachher vertrocknet der Fluss. Und nachher heisst es, der Fluss muss vertrocknen, damit die Könige können sich zusammenschliessen und ein grosses Heer aufstellen. Und dann ist fertig. Also es kommt noch nicht zum Krieg, aber das Heer wird aufgestellt. Also die sechste Zornschale bedeutet, dass sich unter der Führung vom Tier, also unter der Führung vom Feind, von Satan, werden alle mächtigen Weltherrscher vereinen. Also jetzt geht es überaus über dem, was sich in Israel abspielt. Und dieser Region. Sondern jetzt wird sich das Tier die Macht ausbreiten auf die ganze Welt. Und alle Herrscher werden sich unter dem Banner quasi, unter dieser Flagge von Satan vereinigen. Und ein riesiges Heer aufstellen, um gegen den Herr zu kämpfen. Und das müssen wir uns jetzt gar nicht wirklich vorstellen. Wir werden sowieso nicht herausfinden, wie das dann genau wird sein. Da wird der Feind versuchen, die letzten Kräfte zu mobilisieren, um können überleben. Der Feind wird jetzt alles, was er hat, in die Waagschale werfen, inklusive der Menschen, die er auf seine Seite gezogen hat, um gegen der Herr im Himmel, der Vater, der Schöpfer zu kämpfen. Und wir sehen in der Bibel, das ist die berühmte Stelle von Armageddon. Das Heer wird in Armageddon zusammengezogen werden. Ich glaube nicht, dass wirklich der Ort selber gemeint ist oder entscheidend ist. Ich glaube, dass es auch ein Bild ist, das steht für die, also Megiddo. Ich glaube, das spielt an auf Megiddo, weil Armageddon heisst der Berg bei Megiddo, also so Ableitung. Und ich glaube, dass dort sind viele entscheidende Schlachten vom Volk Israel geschlagen worden, bei Megiddo, im Alten Testament. Und ich glaube, das ist einfach ganz ein starkes Bild, dass es um eine entscheidende Schlacht geht. Um diese Entscheidungsschlacht. Das Heer wird aufgestellt werden für die entscheidende letzte Schlacht. Bevor das aber losgeht, der Krieg, gibt es ein gewaltiges Erdbeben. Und das ist die 7. Zornschale. Und bei dem Erdbeben wird die ganze Welt erschüttert werden. Ein Erdbeben, wie es die Welt noch nie gesehen hat, steht in der Bibel. Und wir haben schon manches Erdbeben gesehen in den letzten Jahren. Aber es ist ein Erdbeben, das die ganze Welt wird erschüttern. Und Erdbeben, das wisst ihr selber, die führen uns immer so sehr eindrücklich vor Augen, wie begrenzt unsere Mittel sind. Naturkatastrophen zeigen uns Menschen immer wieder Grenzen auf. Und ich glaube, dass das der Sinn ist von dieser 7. Zornschale, von dem allerletzten Gericht, den Menschen Grenzen aufzuzeigen. Zwischen ihnen gibt es immer die Möglichkeit zum Umkehren. Nach jeder einzelnen Schale von Zorn Gottes gibt es die Möglichkeit umzukehren. Nur tut niemand mehr umkehren. Vielleicht noch vereinzelt. Aber die Menschen kommen nicht als Ganzes zur Besinnung. Stellt euch vor, dass die stellen das Heer auf und wollen mit menschlichen Mitteln gegen Gott kämpfen. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, wie sich der Feind so selbst überschätzt. Und wie da, ihr merkt, wie in dieser Zeit wird die ganze Ordnung auf den Kopf gestellt werden. Jetzt, ich dunkt mich, wüssten wir meistens, was richtig wäre. In der Regel weiss man tief im Herz, und zwar eigentlich so fast alle Leute, was richtig und was falsch ist. Aber man handelt nicht mehr danach. In der heutigen Zeit setzen sich viele Leute darüber hinweg. Bewusst oder unbewusst. Aber dort werden die Ordnungen total auf den Kopf gestellt. Und das sehen wir jetzt in dem Kapitel 17 und 18. Das ist wieder so wie ein Einschub. Da sehen wir, wie die Menschheit sich jetzt hat entwickelt. In dieser Zeit, wo das Tier herrscht. Wir haben schon gesehen, dass ein Prophet ist, auftreten. Und jetzt, wenn wir da zu dieser Hure Babylon kommen, dann ist das wie die Weiterentwicklung von dem Prophet. Die Macht von Satan wird nicht einfach nur zementiert, durch seine Wunder und seine Kraft. Sondern es kommt immer auch noch jetzt so eine religiöse Komponente dazu. Weil ich bin fest überzeugt, jedem Mensch innen gibt es so eine Sehnsucht nach dem Schöpfer. Weil wir sind Geschöpfe. Ich könnte fast jeden fragen auf der Strasse, ob er an irgendeine höhere Macht glaubt oder so. Und es sagt euch also wirklich fast jeder, ja. So irgendeine höhere Macht ist so, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir Menschen uns einigen drauf. Wie denn die heisst und wie die funktioniert, das wird dann wieder jeder für sich definieren. Und da gibt es verschiedene Systeme. verschiedene Religionen, verschiedene Ansätze. Aber fast niemand auf dieser Erde glaubt, dass einfach nur wir Menschen da sind und sonst nichts. Die meisten glauben da irgendeine ordnende Hand an ein Schicksal oder irgendetwas, das noch höher ist wie wir. Und dieser Funke, so quasi der göttliche Funke, wo ich ganz felsenfest davon überzeugt bin, dass der in uns inne ist, der nützt der Find auch. Und da wird jetzt eine Art Glaube entstehen, wo aber alles genau auf den Kopf gestellt. Weil der Herr braucht nicht umsonst das Wort Hure für das System. Weil wir Christen, wir sind Brut. Wir sind Brut von Jesus. Und in einer Ehe ist die Grundlage Treue. Eine Ehe kann nicht funktionieren, wenn die beiden Partner nicht treu sind. Es gibt so Versuche, aber das funktioniert also nicht wirklich. Und ich glaube, das spürt auch jeder von uns, das kann jeder nachvollziehen. Auch Freundschaften. Es braucht Loyalität, es braucht Treue. Und Prostitution ist das Gegenteil. Prostitution ist Verführung zur Untreue. Verführung zur Untreue. Sich nicht festlegen. Da ist nicht festlegen. Da ist festlegen. Sich festlegen auf einen Partner. Und das ist jetzt mein Partner. Da, mal dort. Gottes Ordnungen setzen die Beziehung voraus. Unser Vater im Himmel macht uns zu seinen Kind. Er will eine Beziehung mit uns eingehen. Und eine Beziehung fordert Treue. Da hinten ist keine Beziehung. Prostituierte wollen keine Beziehung. Das schädigt das Geschäft. Darum gibt es auch keine Treue. Darum gibt es keine Verlässlichkeit. Wir Christen, wir sind aufgerufen zum Dienen. Wir sind aufgerufen dazu, einander zu lieben. Auf dieser Seite, in diesem System, gibt es keine Liebe. Da ist nicht dienen, da ist herrschen. Da geht es um Hierarchien, die auf den Kopf gestellt sind. Ihr merkt, wie weit das geht. Es geht nicht einfach nur um Sexualität. Da, in dem Bild, das der Herr da braucht, im Kapitel 17 und 18. Es geht gar nicht um moralische Verwerflichkeit. Ja, um das geht es auch. Es geht viel, viel tiefer um eine Gesinnung, um eine Haltung. Um eine Haltung vom Verführen. Um eine Haltung vom Herrschen, vom Machtausüben. Und es wird sehr kompliziert werden, für die Menschen dort zu unterscheiden. Und ich habe mir fest überlegt, wie fest ich eintauchen will in den Gedanken, in den Gefühlen, in so ein System. Und ich will nicht. Ich will eintauchen in das System. Von der Erlösung, von der Treue, von der Beständigkeit, von der Beziehung. Von dem, was das Gute sucht. Vom Dienen. Von dem, was der andere höher achtet wie sich selber. Das ist das, was ich noch viel besser können. Ich will nicht darüber nachstudieren, weil das ist das tiefste, destruktiv und pervers. Und zwar wird alles zusammen in den Dreck gezogen und pervertiert. Aber wenn ihr es nachlesen, mit einem wunderschönen Mäntel. Es glänzt alles. Es ist alles goldig. Es ist wunderbar. Es ist Verführung pur. Und religiös verbrämt. Eingepackt. Er spricht den Funken an. Und das ist so gefährlich. Das ist so schwierig zu unterscheiden. Wisst ihr, wenn es einfach nur weltlich wäre, dann würden wir Christen sicher nicht darauf hineinkommen. Aber es ist nicht nur weltlich. Und wenn ich denke, wie schwierig das heute schon ist, zu unterscheiden, in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein. Und inwieweit sollen wir den Menschen von der Welt entgegenkommen, dass wir sie gönnen können? Was heisst das praktisch? An einem Griechen ein Griech werden und an einem Römer ein Römer und an einem Juden ein Jude. Was heisst das heute praktisch für uns? Wie weit können wir da entgegengehen, dass wir nicht plötzlich da sind? Wie schwierig das heute schon für uns ist, wo die Ordnungen noch nicht so komplett auf den Kopf gestellt sind. Wie schwierig wird es dann sein? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gegründet sind in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Weil wenn wir das nicht sind, dann sind wir jetzt schon religiös. Und in der Religion liegt nicht das Heil. Das Heil liegt in der Beziehung zu Jesus Christus. Nicht in der Religion. Nicht im Halten von Gesetzen. Nicht im Halten von Vorschriften. Nicht in den Werten. Nicht in moralischer Unversehrtheit. Dort ist nicht das Heil. Das ist Religion. Aber die ist tot. Weil sie aus uns selber kommt. Und das ist der Versuch vom Find, uns tot zu behalten. Aber Leben ist bei Jesus. Dort ist das Leben. Und ich bin überzeugt, dass wir da das Babylon nicht mehr auf diese Art werden erleben. Das ist nicht das. Aber wieso erfahren wir es denn? Wieso sagt es uns der Herr? Was will er? Ich glaube, er will, dass wir uns prüfen, wie viel Religion gibt es in unserem Leben und wie viel Beziehung. Wie tief, wie gefestigt ist unsere Beziehung? Wie fest sind wir gegründet in Jesus Christus? Wo beschützen wir noch unser eigenes kleines Ich? Wo gibt es noch Sachen, die müssen sterben? Damit das Leben von Jesus Christus kann wirksam werden in uns, in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Damit der Geist Gottes uns erfüllen und lebendig machen und führen und uns die Weisheit schenken kann, dass wir unterscheiden können, was richtig ist und was falsch. Was der Herr will und was ihm gefällt und was destruktiv ist. Weil der Herr will nichts Destruktives in unserem Leben. Er will, was gut und wahr ist. Was uns hilft. Und was uns zu Überwinder macht. Wer das nicht bereit ist, einzugehen, das Sterben vom Ich, der wird müssen Konsequenzen tragen. Auch das ist ein göttliches Prinzip. Gott hat Gericht angekündigt, schon am Anfang beim Sündenfall. Und es steht, es wird der Nachkommen kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Und allem, was der Schlange anhängt, eben auch. Und der Moment ist jetzt gekommen. Der Moment vom Kopf zertreten ist jetzt gekommen. da, in dem Kapitel 18. Und vor allem jetzt der 19 und folgende. Der Herr stellt Gerechtigkeit wieder her. Er stellt seine Ordnungen wieder her. Er macht das nicht mit einer Sintflut. Das hat er beim Noah so gemacht. Dort ist es schon mal alles aus dem Ruder gelaufen. Wenn es jetzt aus dem Ruder läuft, dann wird es nicht mehr mit einer Sintflut gemacht sein. Und es ist ganz spannend. Es ist Satan selber, der dem Babylon den Kopf zertrampelt. Wisst ihr, das Böse frisst sich immer selber auf, schlussendlich. Das ist seine Natur. Die innerste Kern vom Bösen, haben wir das letzte Mal schon gesehen, am letzten Sonntag, ist einfach nur böse. Da ist kein Mitleid, keine Barmherzigkeit, keine Gnade, nichts. Da ist nur böse. Und nur Tod. Und nur Zerstörung. Und darum frisst sich das letzte Moment auch selber auf. Weil alles wird immer Mittel zum Zweck. Alles wird instrumentalisiert. Missbraucht. Und darum zerstört sich das letzte Moment selber. Wer nicht umkehrt und nicht Buß tut, wird mit zerstört. Was für uns wichtig ist, ist zu wissen, der Herr ist immer noch der gleiche. Und der Herr wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Der Herr ist sich selber treu und der Herr ist uns treu. Seine Ordnungen sind gut. Wenn wir in seinen Ordnungen leben, sind wir geschützt. Wenn wir in seinen Ordnungen leben, dann geht es uns gut. Weil er dient. Er ist ein Gott, der dient. Er ist ein Gott, der heilt, der bewahrt, der erhaltet. Er ist ein Gott, der uns das Beste sucht. Er ist ein Gott, der eine Beziehung will mit uns. Eine ganz eine persönliche Beziehung. Ich glaube, es ist auch ab und zu wieder gut zu überlegen, und wo sind meine Schwachstellen da drin? Wo lasse ich mich verführen? Wo könnte der Herr mich der Find mich verwischen? Wo sind meine Ängste? Wo ist mein zu kurz gekommen? Und diese Sachen, die kann man dem Herrn einfach bringen und sagen, Herr, rühr du mich dort an. Rühr du mich an. Mach du mich stark. Hilf du, meine schützende Mauer auszubauen. Gerade dort, wo sie schwach ist. Herr, damit ich wieder stehen kann. Damit ich Überwinder sein kann. Damit ich kann dein Reich bauen. Amen.